Skulptur des Gottes Ra. Über die Oberfläche des Sees, eine leichte Kräuselung verursachend, glitt eine Brise. Das von ihr aufgewühlte dunkelblaue Wasser schien sich in einen facettenreichen Saphir zu verwandeln, der jede seiner kleinen Flächen der Sonne entgegenstreckte und in verschiedenen Schattierungen funkelte. Die Sonne selbst schien hell und fürchtete sich keineswegs vor dem schelmischen Wind, sondern arbeitete im Gegenteil mit ihm im Tandem. Die heißen Strahlen, manchmal nicht wissend, wie stark sie waren, konnten alles austrocknen, auf das sie trafen, während eine leichte Brise, die diesen abgeschiedenen Naturwinkel besuchte, lebende Wesen vor dieser unangenehmen Aussicht rettete. Am Ufer herrschte vollkommene Ruhe. Die großen, leuchtend grünen Grashalme, die Lebensenergie ausstrahlten, konnten auch dem Charme des Windes nicht widerstehen und neigten sich, kaum berührte er sie mit seinen unsichtbaren Flügeln, leicht zur Erde. An manchen Stellen wichen die dichten Büsche goldenem Sand. Über ihn zogen sich ganze Reihen verschiedener Spuren, von den eleganteren, hinterlassen von Damenschuhen und Sandalen mit zierlicher Sohle, bis zu den gröberen und massiveren, eindeutig männlichen. Die Spuren machten das Ufer zu einem gemusterten Kunstwerk. Vögel schienen erstaunt auf das wunderbare Muster zu blicken, das sich aus der Flughöhe offenbarte. Die Menschen jedoch konnten nicht in den Himmel steigen und in einem Augenblick die Erde mit einem Blick überschauen. Daher wussten sie nicht, dass sie die Schöpfer solcher Schönheit geworden waren, indem sie auf ein bisher unbekanntes Ufer traten. Aber sie wussten genau, was sie hierher geführt hatte. Es war der Ruf des Wissens, des allumfassenden und ewigen Wissens, das alle Geheimnisse des Universums und des menschlichen Lebens enthält. Wissen, das zum Kern des Bewusstseins wird, die Seele reinigt und einzigartige Möglichkeiten zur Selbstverbesserung eröffnet. Junge Frauen und Männer mittleren Alters, erstaunlich energisch, als würden sie diese Welt gerade erst kennenlernen. Sie alle waren heute hierher gekommen und hatten sich am Ufer dieses stillen Sees niedergelassen, damit die unbezahlbaren Schätze der Selbstbeobachtung, der täglichen spirituellen Anstrengung, der Reflexion über das zuvor vom Hüter des Wissens erhaltene in Strahlen inneren Lichts verwandelt wurden. Die Menschen setzten sich auf den Sand oder auf Decken und schauten hoffnungsvoll auf den Hüter des Wissens, der, erhöht auf einer kleinen Bühne, in seinen mystischen Gewändern unvergleichlich dastand und sie mit einem inspirierten und weisen Ausdruck auf seinem edlen Gesicht begrüßte. Nachdem er sich ausgetobt hatte und gleichsam vor der großen Kraft des Geistes verbeugte, entschied sich die Brise, diesen friedlichen Ort und seine zeitweiligen Bewohner zu verlassen und andere Gebiete zu erobern. Jetzt gab es keine Kräuselungen mehr auf der Oberfläche des Sees und aus dem schillernden Saphir war es zu einem facettenlosen Lapislazuli geworden. Als alle Schüler ihre Plätze sicher eingenommen hatten, rief der Meister einen Fluss von Energie herbei, notwendig dafür, dass jeder Anwesende die Bedeutung der spirituellen Entwicklung erkennen und fest auf diesem Weg voranschreiten konnte.
»Es freut mich, euch wieder hier zu sehen, meine Lieben«,
sagte er in seiner gleichmäßigen Stimme, die das außergewöhnliche Vermögen hatte, sich mit mächtigen Vibrationen durch den gesamten Raum zu verbreiten.
»Schaut auf die Oberfläche des Sees«,
wies er mit der Hand auf die Landschaft, die sich in ihrer ganzen Pracht vor den Schülern entfaltete, als wäre ein Maler dabei, einen Moment festzuhalten.
»Ihr mögt denken, dass ihr nur bis zur Hüfte ins Wasser gehen könnt, aber glaubt nicht der Illusion, das ist nur in der Nähe des Ufers. Je weiter ihr hineingeht, desto tiefer wird es sich anfühlen. Ähnlich ist es mit dem Wissen. Solange wir nicht begonnen haben zu lernen, uns in allen Aspekten aufzuklären, scheint es oft, dass das, was wir wissen, völlig ausreichend ist. Doch mit fortschreitender Erkenntnis wird uns klar, dass das Wissen sehr tief ist. Also fürchtet euch nicht, Fragen zu stellen, denn sie helfen euch, in diesen riesigen See einzutauchen und sich darin wie ein Fisch im Wasser zu fühlen.
Als der Hüter seine einleitende Rede beendet hatte, die gewöhnlich immer eine unglaubliche Motivation in den Schülern weckte, erklang die erste Frage aus dem Mund einer älteren Frau mit schulterlangen, an den Enden schön gelockten Haaren.
Meister, eine der Schülerinnen hat uns gefragt, welche Religionen es gibt. Es gibt so viele...
Welche Religionen?
Hallte es wie ein Echo in der lauten Stimme des Hüters wider.
Zuerst sollte man beachten, dass jede Religion mit einem Zentrum verbunden ist. So viele Zentren es bei den Menschen gibt, so viele Kulte existieren. Zum Beispiel der primitivste, die sogenannte Religion des instinktiven Zentrums. Diese Religion des instinktiven Zentrums ist darauf ausgerichtet, die einfachsten Wünsche zu befriedigen. Essen, manchmal über das Maß hinaus, Beschäftigung mit Alkohol und Drogen. Dieser Kult des instinktiven Zentrums existiert ständig, daher verliert der Wunsch eines Menschen zu überessen und schädliche Gewohnheiten zu missbrauchen niemals seine Kraft. Es gibt auch einen anderen Kult, den Kult des motorischen Zentrums. Dieser bezieht sich auf alles, was mit Sport zu tun hat. Eine Person, bei der der Kult des motorischen Zentrums im Vordergrund steht, widmet ihre Freizeit dem Ansehen von Wettkämpfen, zum Beispiel Fußball. Einige Menschen vergöttern Fußballspieler regelrecht. Die Anhänger dieses Kults haben sogar das Bild Christi an das Objekt ihrer Verehrung angepasst. Sie haben Gottes Sohn als Fußballspieler dargestellt, der einen Ball spielt.
Wie interessant,
bemerkte die Frau, die in ihrem Notizbuch mit feiner, ordentlicher Handschrift die unglaubliche Weisheit des Hüters festhielt. Denn sie wusste, dass dies ihr helfen würde, nachzudenken und neue Fragen zu stellen.
Ja, das ist unglaublich interessant,
stimmte der Meister zu und fuhr fort.
Es gibt den Kult des sexuellen Zentrums, der Fortpflanzung. Viele Filme und Bücher behandeln genau das Thema der Partnerschaftsbeziehungen. Dieser Kult ist überall präsent, ohne Übertreibung.
In diesem Moment hob der Hüter den Zeigefinger, um den Schülern zu zeigen, dass die Rede entgegen ihrer Vermutung keineswegs von etwas Niedrigem oder Vulgärem handelt.
Das sexuelle Zentrum ist kein gewöhnliches Zentrum, es ist das Höchste,
sagte er und betonte besonders das Wort Höchste. Viele Anwesende konnten den Gedanken, dass das physiologische Bedürfnis zur Fortpflanzung einen erhabenen Charakter haben könnte, kaum fassen. Sie sahen sich daher an und konzentrierten ihre Aufmerksamkeit, indem sie ihre Köpfe wie aus einem Guss in Richtung des Meisters drehten. Und er fuhr fort.
Der Fortpflanzungsinstinkt sagt uns, dass diese Energie nach außen gehen sollte, zu Kindern und Enkeln. Das heißt, der Kult leitet unsere Energie irgendwo nach außen. Aber wenn wir die sexuelle Energie zur Entwicklung unserer inneren Welt lenken, dann beginnt der Mensch durch die sexuelle Energie zu blühen. Er sammelt sie und richtet sie auf das Erkennen und Entwickeln seiner selbst. Dann bildet sich in ihm ein erhabener, göttlicher Zustand. Leider bekommt der Kult des sexuellen Zentrums oft eine falsche Verkörperung. Die Menschen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Alles passiert banal, mechanisch. Die ganze Energie fließt entweder in primitive physiologische Freuden oder verteilt sich auf Mitglieder der nachfolgenden Generationen in der Familie. Und dem Menschen selbst bleibt leider nichts. Wüsste der Mensch, wie mit dieser Kraft umzugehen, würde er diese Energie in sich selbst wachsen lassen und einen nie dagewesenen Aufschwung, einen göttlichen Zustand erreichen. Sie würde ihm helfen, besser zu werden und sich selbst zu vervollkommnen. Wenn er nur wüsste.
Das inspirierte Gesicht des Weisen wurde fast streng. Er wollte, dass jeder Mensch, absolut jeder, an seine Kräfte glaubt und die höchste Stufe des Verstandes erreicht. Ein großes Privileg, das ihm im Gegensatz zu Tieren und Pflanzen gegeben wurde. Und er war unversöhnlich mit allem, was dem im Wege stehen könnte. Denn selbst ein Baum, der nicht fähig ist zu denken, wächst in den Himmel, strebend nach etwas Hohem und Ewigem.
Meister,
erklang die klare Stimme eines jungen Mannes mit dichten schwarzen Haaren.
Wie heißt der Kult, in dem alle bewaffneten Meinungsverschiedenheiten zwischen den Menschen im Mittelpunkt stehen? Der Kriegskult?
Ich wollte gerade zu diesem Kult übergehen und ihr, junger Mann, scheint meine Gedanken gelesen zu haben.
Verschwand die Strenge vom Gesicht des Hüters und wurde durch ein leichtes, freudiges Lächeln ersetzt.
Wir gehen davon aus, dass es einen Kult des emotionalen Zentrums gibt. Dieser äußert sich hauptsächlich in verschiedenen negativen Emotionen. Angenommen, die Menschen entwickeln eine Blutrachedurst. Indem sie sich rächen wollen, streben sie danach, ihren Peiniger von der Erde zu tilgen oder gar Kriege zu führen. Also, der Kriegskult ist auch ein Kult des emotionalen Zentrums. Wenn negative Emotionen in den Massen der Menschen kultiviert werden und zu Kriegen, Pogromen, Revolutionen, kurz gesagt, zu globalen destruktiven Phänomenen führen. Viele Menschen zeigen Unzufriedenheit und diese negative Emotion nimmt monströse Ausmaße an. Trotz der Existenz positiver Emotionen ist der emotionale Kult hauptsächlich mit den negativen verbunden. Die Menschen beginnen Empörung zu schüren, sie zu verbreiten und sie verwandelt sich in ein großes Übel.
Krieg führt doch nur zu Zerstörung,
sagte der dunkelhaarige junge Mann entschlossen und blickte dem Weisen direkt in die Augen.
Natürlich,
nickte der Guru und erfasste mit seinem Blick alle Anwesenden. Das gelang ihm immer auf eine erstaunliche Weise.
Welche Früchte bringt der Krieg? Hunderte von getöteten und verstümmelten Menschen, die zu Invaliden werden. Das führt dieser Kult herbei. Statt erhabene Emotionen werden die gegenteiligen kultiviert.
Nach diesen Worten machte der Meister eine Pause in seiner Rede, um den Schülern zu signalisieren, dass sie darauf achten sollten, wie seine Worte sich in ihrem inneren Zustand widerspiegeln. Ein Mädchen mit einem akkuraten Dutt auf dem Kopf schloss die Augen. Und sofort zogen schreckliche Kriegsbilder durch ihr Bewusstsein. Waisenkinder, alle vernarbt, arm und gequält. Die Körper junger Soldaten, die das Leben nie gekostet hatten. Felder, besät mit Kugeln. Und der Himmel, bedeckt mit einem grauen Schleier der Trauer. Die düstersten Bilder, die man sich nur vorstellen konnte.
Wozu braucht ein Mensch einen Kult des Krieges?
Fragte das Mädchen verwundert, während eine kleine kristallklare Träne ihre Wange herunterlief.
Der Krieg ist zu sinnlos und tragisch, um ihn zu einem ganzen Kult zu machen.
Und das dachten alle Schüler. als der Weise spürte, dass es Zeit war, den Dutzenden von gereiften Geistern eine neue Portion Wissen zu vermitteln, fuhr er fort.
Früher, in der Ära der UdSSR, wurden ständig, fast täglich, Filme über Krieg und Revolution gezeigt. Das war notwendig, damit die Menschen sich auf den Krieg vorbereiteten und begeistert starben, für Breschne zum Beispiel. Es gab viele solcher Filme, und das war auch ein separater Kult. Im intellektuellen Zentrum erlangte es den Status eines Wissenschaftskultes. Früher glaubten die Menschen an Gott, an die heiligen Schriften, und jetzt sagen sie, die Wissenschaft hat bewiesen und glauben blind den Wissenschaftlern. Jeder Wissenschaftler könnte beispielsweise eine Kalotherapie erfinden. Nachdem er Kot untersucht hat, könnte er darin bestimmte Mikroelemente, Vitamine, nützliche Substanzen entdecken. Dann könnte er eine Theorie aufstellen, laut der man Exkremente essen sollte, um seiner Gesundheit zu helfen. Und alle würden diesem Rat folgen, weil die Wissenschaftler es sagen. Das ist der Kern des Wissenschaftskults. Die Formulierung dummer Schlussfolgerungen, Theorien, Praktiken, das Tätigen verrückter Entdeckungen und ebenso törichtes Folgen dieser neuen Trends.
Der See behielt sein Schweigen, aber unter den Schülern ging eine Welle ansteckenden Lachens umher. Die mögliche Aussicht auf solch eine abfallfreie Produktion amüsierte alle. Selbst der Hüter erlaubte sich ein breites, kindliches Lächeln. Solche wissenschaftlichen Theorien amüsierten ihn immer.
Meister,
wandte sich die junge Frau mit dem von Sommersprossen übersäten Gesicht und tiefen Grübchen an den Wangen an ihn.
Zu welchem Zentrum gehören dann die uns bekannten Religionen? Christentum, Islam, Buddhismus?
Wir haben ein höheres emotionales Zentrum, das mit höheren Emotionen verbunden ist. Nur aus diesem Zentrum entstehen normale Religionen, Christentum, Islam. Wenn Menschen den Ruf erhabener Emotionen spüren, beginnen sie, dem Weg der Religion zu folgen. Manche halten sich an das Christentum, andere gehen zum Islam und wieder andere zum Hinduismus oder Krishnaismus, wo erhabene Emotionen kultiviert werden. Das sind die wahren Religionen, nicht einfach Kulte wie der Kult des instinktiven Zentrums oder der Kult des Sports. Es gibt auch ein höheres intellektuelles Zentrum, in dem sich die wahren Religionen widerspiegeln, die mit der Erleuchtung verbunden sind. Wenn wir über alle Täuschungen und Vorurteile hinwegsehen und beginnen, mit allen Windungen unseres multifunktionalen Gehirns zu arbeiten, die Welt und das Leben mit allen Zentren so zu sehen, wie sie sind, das ist die Religion der inneren Erweckung. Je mehr eine Person das höhere intellektuelle Zentrum erkennt, desto mehr versteht sie die Gesetze des Seins und desto mehr wird sie erleuchtet.
Mit ausgebreiteten Armen und erneut die Aufmerksamkeit aller einfangend, gab der Hüter seiner Stimme einen besonderen Klang und resümierte:
Nun wisst ihr, liebe Schüler, welche Kulte es gibt und woher sie kommen.
Während die Anwesenden mit leuchtenden Augen begierig alle Worte verschlangen, die der Hüter in dieser facettenreichen Welt des Wissens sprach, erweiterten sie auch ihre Aufmerksamkeit um das Bewusstsein der Schönheit, in der sie heute das Licht der Seele finden durften. Das dunkelblaue Meer funkelte still in der Sonne mit glitzernden Reflexen, das saftige Gras schmeichelte dem Blick und erzeugte Ruhe im Herzen. Brich einen zerbrechlichen Stiel, und aus seinem jungen Körper wird lange Zeit lebensspendender Saft fließen. Die Spuren im Sand, unberührt vom Räuberwind, boten der Welt noch immer ein geheimnisvolles Schauspiel.
Meister,
wandte sich der alte Mann mit den durchscheinenden graublauen Augen und den dünnen Lippen, die zu einer Linie verschmolzen waren, an den Guru.
Verstehe ich es richtig? Deine Religion ist das, wohin du deine Energie, deine Aufmerksamkeit lenkst. Das, was du vergötterst, wird zu deiner Religion und somit zu deinem Gott.
Seine Stimme war leicht heiser und zitterte dabei, als wäre sie kein Klang, sondern ein gläsernes Gefäß mit dünnen Wänden.
Ja, natürlich,
stimmte der Hüter dem sehr interessanten Schluss seines scharfsinnigen Schülers zu.
Wir lenken unsere Energie nicht so sehr, wie es der unter dem Einfluss von äußeren oder inneren Faktoren aktivierende Zentrum uns zwingt zu tun. Zum Beispiel fängt das instinktive Zentrum an, stärker zu arbeiten, und unsere willenlose Aufmerksamkeit wird daran gefesselt. Alles, was man tun möchte, ist seine Notdurft zu verrichten, zu essen, zu schlafen. Danach folgt der Wunsch, schädliche Gewohnheiten auszuprobieren. Das instinktive Zentrum diktiert uns buchstäblich, was zu tun ist. Und erst wenn es um bewusste Anstrengung geht,
der Hüter hob erneut den Zeigefinger,
dann beginnen wir selbstständig, unsere Aufmerksamkeit zu lenken. Zuerst kam vielleicht ein Impuls vom höheren emotionalen Zentrum und wir erlebten einen erhabenen Zustand. Es entstand eine Sehnsucht nach etwas Höherem, nach Gott.
Der Meister hob die Hände über den Kopf und legte die Handflächen zusammen. Dann schwieg er. In diesem Moment hoben auch die Schüler ihre Hände und fügten die Handflächen zusammen, um die höhere Kraft in sich zu spüren und ihre Verbundenheit mit dem Göttlichen zu fühlen.
Dieser heilige Impuls wirkte und die Aufmerksamkeit gab ihm nach,
fuhr der Hüter fort, immer noch die Hände vereint.
Dann beginnt der Mensch, kluge Bücher zu lesen, studiert das Christentum, den Islam oder Krishnaismus und bemerkt zu seiner Überraschung, es wird nicht ewig so weitergehen. Die Wirkung hat sich in einen sehr guten Aspekt verwandelt.
Die Stimme des Meisters veränderte sich und es schien allen, als ob die Aussage von einem völlig anderen Menschen kam. So meisterhaft konnte er seine Stimme beherrschen.
Weiterhin müssen wir selbst erhabene Emotionen kultivieren. Sie kommen nicht ständig von selbst. Sie entstehen, führen uns zu einer Sehnsucht, einer Religion, etwas Spirituellem, können dann aber auch verschwinden. Wenn der Aspekt nachlässt, müssen wir die benötigten Emotionen selbst kultivieren, nicht willenlos und sinnlos warten, bis uns wieder die Gnade zuteil wird. Der Aspekt könnte sich vielleicht erst in 30 Jahren wiederholen. Warum also auf seine Rückkehr warten, wenn man alles sofort in die eigenen Hände nehmen kann?
Der Hüter löste seine Hände und streckte sie vor sich aus, verfing sie ineinander und demonstrierte den menschlichen Willen zur Selbstverbesserung. Die Schüler versuchten dasselbe zu tun und stellten fest, dass diese scheinbar einfache, scheinbar nicht mit der inneren Welt verbundene Handlung ihnen auf mysteriöse Weise Selbstvertrauen verlieh.
Meister, mir scheint,
sagte eine zaghafte Stimme eines jungen Burschen mit Brille.
Mir scheint, dass jeder Mensch erkennen sollte, dass seine Aufmerksamkeit willenlos ist. Da bemerkt er einen Impuls, wie du sagst, und gibt ihm nach, egal wie absurd er erscheinen mag. In anderen Fällen nehmen wir alles unter Kontrolle, analysieren, in welche Richtung der Impuls uns führt. Das ist zweifellos interessant, aber wir agieren nur als Beobachter. Wir betrachten den Impuls, identifizieren uns jedoch nicht mit ihm. Gleichzeitig überlegen wir, welches Ziel wir erreichen wollen und erkennen, dass unser Ziel ein ganz anderes ist. Das heißt, der Mensch muss bewusst die Orientierung ändern, um dieses echte Ziel zu erreichen und sich nicht von falschen Impulsen ablenken lassen, die auftauchen und uns daran hindern, in die richtige Richtung zu gehen. Ein Impuls führt uns in die eine Richtung, ein anderer in eine andere, und am Ende kommen wir nirgendwo an. Wenn wir jedoch ein Ziel wählen, dann gehen wir direkt darauf zu und versuchen, solche Provokationen zu ignorieren.
Erstaunlicherweise wurde die anfangs unsichere, fast zitternde Stimme des Jungen, als er solch offensichtliche Erklärungen des Hüters der Wahrheit aussprach, vollkommen anders. Sie wurde ausdrucksstärker, gemessener und lauter. Selbst der Hüter bemerkte zufrieden diese angenehme Metamorphose.
Ganz richtig.
Ermutigte er das Bestreben des Jungen, das Wissen anzuwenden.
Ihr denkt richtig, indem ihr nicht zulasst, dass euer Gehirn von einer Staubschicht bedeckt wird, wie ein vergessenes Buch auf einem Regal. Natürlich lenken uns viele verschiedene Impulse ab. Sie rufen uns mal hierhin, mal dorthin, stellen uns Hindernisse, bringen uns vom Weg ab, wiegen uns letztlich ein.
Das war der Höhepunkt in der Rede des Meisters. Denn in diesem Moment erlangte seine Stimme eine beispiellose Kraft.
Wir müssen uns an unser Ziel erinnern, unsere ganze Aufmerksamkeit darauf richten und bewusst darauf zugehen. Das wird dann die wahre Religion sein, weil in uns die schöpferische Kraft erwachen wird und der blinde Glaube an sinnlose Impulse wird uns ganz verlassen.
Der junge Mann mit Brille nickte und ein strahlendes Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Er war dem Hüter unermesslich dankbar dafür, dass er Klarheit in seine Überlegungen gebracht hatte. Der Meister agierte als ein erleuchteter Anführer, der die Menschen durch die Höhlen der Unwissenheit, über scharfe Klippen des Zweifels und durch die zehrenden Wüsten der Täuschungen führte. Diejenigen, die ihm standhaft auf diesem Weg folgten, konnten auf die wertvollste Belohnung hoffen.
Meister!
Ertönte es in der Nähe des Sees. Eine junge Frau mit langen, hellen Haaren, die in der Sonne wie reife Weizenähren schimmerten und sie wie eine an Land gespülte Meerjungfrau erscheinen ließen, unterbrach ihre stille Überlegung und wandte sich an den Hüter.
Kann man sagen, dass ein Kult den führenden Zentrum bestimmt? Zum Beispiel, wenn bei jemandem das Muladhara entwickelt ist, ist er physisch entwickelt. Wenn das emotionale Zentrum vorherrscht, dann dominieren bei dieser Person negative Emotionen oder der Kult der Materie. Heißt das, die Person neigt dazu, bestimmten Tendenzen zu folgen? Ist das der mechanische Kult? Und wenn sie beginnt, aufzuwachen und Anstrengungen zur Entwicklung zu unternehmen, entfernt sie sich schrittweise vom schädlichen Kult und wählt einen anderen, nützlicheren?
Natürlich, manche Zentren sind bei Menschen stärker entwickelt,
antwortete der Meister und kratzte sich am Kinn.
Einige haben ein stärker entwickeltes intellektuelles, emotionales oder motorisches Zentrum. Je nachdem, welches Zentrum stärker entwickelt ist, in diese Richtung geht der Mensch. Nehmen wir zum Beispiel die sogenannten Pick-up-Trainer. Was denkt ihr, welches Zentrum ist bei ihnen stärker entwickelt?
Vielleicht das Sexuelle,
überlegte der Junge, der zuvor eine Frage zum Kriegskult gestellt hatte und zupfte nachdenklich an einer Strähne seiner schwarzen Haare.
Genau,
rief der Hüter aus und nickte mehrmals.
Die meisten Pickup-Trainer werden bereits mit einem hyperaktiven sexuellen Zentrum geboren. In ihrer Jugend werden sie oft in diesen Bereich gezogen. Einer solchen Trainer begann ständig neue Bekanntschaften zu machen und schrieb dann Bücher, in denen er Anleitungen zum Kennenlernen gab. Warum tat er das? Weil sein sexuelles Zentrum stärker entwickelt war als bei anderen. Gerade aus diesem Zentrum kamen die Impulse, die viel Aufmerksamkeit auf sich zogen. Überentwickelte Geschlechtsorgane. Das ist das Ergebnis.
Meister,
merkte der Mann mit den lockigen, kastanienbraunen Haaren und einer kleinen Narbe auf der linken Wange an.
Und was sagt es über die Dominanz bestimmter Zentren aus, wenn andere Organe entwickelt sind?
Natürlich können auch andere Organe entwickelt sein,
erklärte der Weise.
Ein Organ kann größer sein, ein anderes kleiner. Je nachdem, und auch die Zentren wirken unterschiedlich.
Die mehrjungfrauenhaarige junge Frau, die sich ganz in der Nähe des Sees niedergelassen hatte, bemerkte, wie das Wasser am Sand zu blubbern begann. Ein Moment später tauchte vorsichtig ein kleiner Frosch auf, verschwand jedoch wieder im Wasser, erschrocken von der großen Menschenmenge, und schwamm mit einem kräftigen Stoß seiner Schwimmhäute in die entgegengesetzte Richtung davon. Der Hüter legte seine schöne Hand auf die Armlehne des Stuhls, und die aufmerksamsten Schüler bemerkten, dass ihre Aufmerksamkeit vollkommen von dieser einfachen Geste des Meisters gefangen war. Sie war so bewusst und vollständig wie alles, was der Hüter des Wissens tat oder sagte. Und er fuhr fort.
Bei jemandem mit einem starken instinktiven Zentrum bedeutet dies zum Beispiel eine überentwickelte Darmflora oder eine vergrößerte Leber. Diese Organe arbeiten intensiv und folglich hat die Person ständig Hunger, füllt sich mit Nahrung wie ein riesiges Fass. Einige Programme sind uns von Natur aus vorgegeben. Nach ihrem Willen sind bestimmte Zentren am stärksten entwickelt. Aber als wir das wahre Wissen erlangten und verstanden, dass manche Impulse uns ablenken können, begannen wir bewusst eine Trajektorie für unsere Aufmerksamkeit zu schaffen. Seitdem wir das wissen, gehen wir entschlossen auf unser Ziel zu, ohne darauf zu achten, wie unser Darm oder unsere Leber beschaffen sind.
Das nächste Anliegen brachte eine junge Frau mit sehr feinen Gesichtszügen vor. Sie ähnelte einem eleganten Reiher. Strähnen ihres rötlichen Haares fielen über ihre Schultern, herausgelöst aus einer langen, vom frechen Wind etwas zerzausten Zopffrisur.
Meister,
rief sie, und alle belebten sich durch ihre majestätische Stimme, die im Widerspruch zu ihrem zarten Äußeren stand.
Es gibt also Kulte, die mit einem Zentrum verbunden sind, und solche, die speziell geschaffen werden, wie zum Beispiel die Mode. Ist das ein Kult, dessen Ziel es ist, möglichst viele Menschen in einem willenlosen Zustand anzuziehen? Den Menschen wird ein modischer Trend aufgedrängt, ein Ziel, nach dem er zu streben beginnt. Im Grunde hat jeder Mensch sowohl innere Antriebe als auch äußere, wie zum Beispiel den Kauf eines Autos. Ein eigentümlicher Kult wurde auch aus Krediten gemacht, denen Menschen ihr ganzes Leben und ihre Energie opfern, nicht wahr?
Als das Mädchen aufhörte zu sprechen, freute sich der Meister erneut darüber, wie produktiv das Gespräch mit seinen Schülern verlief, und beeilte sich, alle ihre Zweifel zu zerstreuen. Jedes Mal, wenn seine Stimme erklang, schienen die Anwesenden aus einem Schlaf zu erwachen und spürten in sich einen Schub neuer Kräfte.
Ja,
stimmte der Hüter zu.
Es gibt Phänomene wie Propaganda und Werbung, Solch einen Kult erschaffen die Regierung oder die einflussreichsten, reichsten Menschen. Sie haben die Mode sehr passend erwähnt. Diese wichtigen Personen denken darüber nach, wie sie mehr Kleidung und Schuhe verkaufen können. Schließlich kommen sie zu dem Schluss, dass es notwendig ist, sozusagen alle Jahre oder halbjährlich eine neue Mode zu schaffen. Und was kreieren sie? Oftmals völligen Unsinn, Extravaganzen, absurde Ideen und Stile. All das wird in einem wilden Verkaufswettbewerb gemacht. Und das wird zum Synonym für Schönheit. Dann zeigen Sie diese Trends im Fernsehen. Schauen Sie, was die Stars tragen. Warum zollen Sie der Mode keinen Tribut? Der Mensch, geblendet von diesem Aufruf, wünscht den Prominenten nachzueifern, im Trend zu sein. Er geht in den Laden, gibt all sein Geld für diese geschmacklosen Dinge aus und trägt sie. Und nicht nur den Prominenten eifern die Leute nach, auch gewöhnlichen Menschen. Aber das ist so dumm. Affentheater hat noch niemandem geholfen, innere Vollkommenheit zu erreichen. Stimmt ihr zu?
In diesem weiten Saal mit unsichtbaren Wänden, erschaffen von der Natur selbst, erklangen sofort Antworten.
Ja!
Natürlich.
Und wie?
Jemand erinnerte sich sogar an die berühmte Fabel von Iwan Andrejewitsch Krylow, die Affen, und zitierte daraus ein paar Zeilen.
Meister!
Erklang die hohe Stimme einer Frau in einem blumigen Sarafan und einer locker über die Schultern geworfenen Strickjacke.
Es stimmt doch, dass Menschen so leicht der Mode unterliegen. Manchmal ohne jegliche Bedrohung zu spüren, wie zum Beispiel bei Krediten.
Ja, das ist ein solches Paradox,
gestikulierte der Weise mit den Händen.
So große Kraft hat der Kult der Werbung. Allerlei Unsinn wird den Menschen durch die Medien der Massenverdummung aufgezwungen, wie wir sie treffend nennen. Die Menschen werden wie von einem Virus mit diesen absurden Ideen infiziert. Und kaufen allerlei Waren. Im Fernsehen beginnen sie über Kredite zu berichten. Jemand hat sie erfolgreich bekommen, also kann man folgen und sie ebenfalls aufnehmen. Den Menschen scheint es, als würden sie plötzlich reich werden. Deshalb stürzen sie sich darauf, geben das Geld aus, manchmal sogar alles, was sie haben. Und der zufriedene Fernseher, ein Werkzeug der Propaganda, steht in ihrem Zimmer und jubelt.
Medien der Massenverdummung,
murmelte ein älterer Mann in einem langen Leinenhemd mit Knöpfen.
Den Menschen scheint es, dass wenn etwas im Fernsehen gezeigt wird, es zweifellos richtig ist. Schlitzohrige und unternehmerische Leute, von denen es viele auf der Welt gibt, nutzen dies aus und erschaffen wirkungsvolle Werbung, die ein Mensch, der sein eigenes Gehirn nicht einschaltet, gierig verschlingt. Er begeht völlig sinnlose Handlungen, investiert Geld in Finanzpyramiden, kauft unnötige Dinge.
Genau so ist es,
sagte der Meister, erfreut über die rhetorische Geschicklichkeit und Besonnenheit dieses grauhaarigen Herrn.
Deshalb gibt es Propaganda in der Welt, um diejenigen zu steuern, die keine eigene Meinung haben. Wir sollten darüber nachdenken, was uns gezeigt wird, reflektieren, ob wir es überhaupt brauchen. Im Allgemeinen müssen wir unseren Verstand einschalten und die eingehenden Impulse analysieren. Werbung existiert, aber ob wir sie annehmen oder nicht, ist unsere Sache. Warum sollte ich Herdentrieb empfinden? Das ist die Frage, die wir uns am besten stellen sollten. Ich werde anders handeln, auf meine eigene Weise. Das ist die Schlussfolgerung, die sich aufdrängt. Was ist am besten für euch selbst?
Diese vom Hüter ausgesprochene Frage erreichte die Ohren aller Schüler und drang tief in das Bewusstsein eines jeden ein.
»Was ist am besten für mich?«
fragte sich ein junger Mann mit schwarzen Haaren leise selbst.
»Was ist am besten für mich?«
wiederholte die mehrjungfrauenhaarige junge Frau ebenso leise wie ein Echo.
»Was ist am besten für mich?«
sprach die innere Stimme der Frau mit den nach oben gekräuselten Haarspitzen.
»Es ist besser für mich, statt nach Glück in Autos, Haushaltsgeräten und Krediten zu suchen, Glück selbst zu kultivieren, mein eigenes, einzigartiges, kostbares«,
sagte der Meister bedächtig und mit besonderer Betonung jedes Wortes.
»Das ist ein unvergesslicher Zustand. In unserer Kindheit war jeder von uns einfach so glücklich. Warum also jetzt, wo wir erwachsen sind, brauchen wir unbedingt ein Auto für unser Glück? Weil alle schon Autos haben und ich nicht. Und deshalb werde ich zutiefst unglücklich sein.«
»Großer«,
ertönte unvermittelt die Stimme eines weiteren jungen Mannes mit Haaren, die zu einem kleinen Zöpfchen gebunden waren.
»In der Kindheit wurde uns auch eingebläut, dass wir in der Schule unbedingt gute Noten haben müssen. Das ist doch auch eine Art Propaganda, oder?«
»Ganz genau«,
bestätigte der Meister und blickte den jungen Mann mit den blauen Augen, in denen sich schemenhaft das Bild des Sees widerspiegelte, aufmerksam an.
»Kindern wird oft suggeriert, dass sie nur glücklich sein können, wenn sie Einsen bekommen und Prüfungen bestehen. Sie werden mit den Besten verglichen. Nach solchen Beeinflussungen fühlt sich ein Kind unglücklich. Es bekommt keine Eins, bringt eine Fünf nach Hause, besteht die Prüfungen nicht. Es hat nicht, was die anderen haben. Selbst als Erwachsener leidet es stark, macht sich Sorgen, dass es nicht wie alle anderen ist, fängt sogar an, sich selbst zu bemitleiden, anstatt es zu ignorieren und zu denken: Warum brauche ich diese Konditionierung? Ich möchte nicht durch solchen Unsinn wie Einsen und Prüfungen konditioniert werden. Ich werde selbst einen Zustand des Glücks kultivieren, wie in der Kindheit mit Lachmeditation beginnen. Lachen, mich emotional aufladen. In diesem Fall fließt die Energie richtig. Sie wird nicht eingeimpft oder aufgezwungen.«
»Meister, bedeutet das, dass wir mehr spirituelle Praktiken ausüben sollten?«
fragte bescheiden ein Mädchen in einem langen Kleid, das wie eine echte Turgenev-Dame mit blasser Haut und dunklen, wie zwei Johannisbeeren, Augen aussah.
»Natürlich, und das Ausüben von Praktiken wird auch helfen«,
stimmte der Meister zu und ließ seinen Blick bewusst durch den Raum schweifen.
»Wir müssen uns mehr auf den Zustand des Glücks einstellen. Dann besteht die Chance, dass man jeden Tag glücklicher wird. Die Energie wird in die richtige Richtung fließen. Was wurde uns beigebracht? Oh, du hast eine 5. Wie schlecht. Bedauere dich selbst. Schau, alle Kinder sind wie Kinder. Und wer bist du? Eine Schande. So impfen Eltern ihrem Kind falsche Einstellungen ein und am Ende verliert der Mensch das Gefühl für Glück. Die Energie fließt in jeden Unsinn. Der Kopf ist voller Gedanken darüber, wie man eine Eins bekommt, eine Prüfung besteht, eine unnötige Sache kauft, die der Nachbar erworben hat. Das ist alles. Der Zustand des Glücks ist verloren und man muss ihn wieder kultivieren. Wenn wir das nicht tun, wird das Glück niemals zu uns kommen. Wir werden nur in Erinnerungen an fröhliche Momente aus Kindheit oder Jugend leben, als wären wir schon tief alte Menschen. Eigentlich ist alles viel einfacher. Willst du glücklich sein? Sei es. Schaffe Glück selbst, sei fröhlicher, freudiger, aktiver.
Es ist nicht nötig, auf etwas von außen zu warten. Wir formen den richtigen Zustand selbst, verlieren unsere Zielstrebigkeit nicht und alles wird großartig.
Großer.
Dieses Wort flog wie ein Vogel über alle Schüler hinweg und begann dann, wie ein Schmetterling von Grashalm zu flattern. Es berührte wie ein Marienkäfer jedes Plätt und berührte mit seinen winzigen Beinchen das Bewusstsein der Menschen.
Wir sind die Schöpfer unseres eigenen Glücks,
dachte das Mädchen im Pullover mit den puffigen Ärmeln.
Ich werde definitiv glücklich sein. Spüre ich hier nicht schon Glück, umgeben von wunderbarer Natur, inspirierten Menschen und der weisen Lehre des Hüters? Denn jetzt brauche ich nichts Materielles oder Soziales, um glücklich zu sein.
Der Abend näherte sich und der Himmel über dem Horizont färbte sich in leuchtend orangene Töne. Das Wasser im See schimmerte abwechselnd in Gold und Silber. Vor den Augen dutzender Menschen entstand eine neue, schöne, märchenhafte Welt, in der das Herz keine Traurigkeit kannte. Das helle Glühen erschien den Schülern wie ein fernes und süßes Wunder.
Meister!
Erklang eine neue Stimme, fließend und klar wie das Trillern einer Nachtigall.
Wie beeinflussen unsere Zentren unsere Träume?
Der Hüter blickte auf das Mädchen, das die Frage gestellt hatte. Ihr Blick war klar und durchdringend. Ihre grünen Augen schauten durch die dünnen Strähnen ihres Ponys. In ihrem weisen Gesichtsausdruck blitzten auf wunderbare Weise Züge kindlicher Naivität auf.
Wie schön wäre es, wenn in jedem Erwachsenen ein solch neugieriges Kind steckte, das seinem sich entwickelnden Gehirn keine Ruhe lässt,
dachte der Meister und antwortete:
Ja, jedes Zentrum erlebt seine eigenen Träume. Nehmen wir an, das instinktive Zentrum dominiert, dann erlebt der Mensch Träume, die mit Essen verbunden sind. In ihnen ist er ständig der Hauptakteur beim Essen, besonders wenn er im wirklichen Leben Hungergefühle hat. Impulse kommen zu ihm im Traum und reproduzieren Bilder mit einem Überfluss an Nahrung. Wenn die sexuellen Zentren aktiviert sind, sieht man natürlich in Träumen Partner. Vor ihm entstehen Szenen von Liebesbeziehungen, intimer Nähe. Zuerst folgt der Impuls, dann malt unsere Vorstellung die Szenen, die zu einem bestimmten Zentrum passen.
Der Hüter des Wissens antwortete mühelos auf Fragen jeder Art, denn er reflektierte tief über jede Situation in seinem Leben und wandte sich an das Höhere, um für jedes lebende Wesen um Einsicht zu bitten. Er bewunderte einen Schmetterling, der auf seiner Hand landete und fuhr fort.
Manchmal kommen Impulse aus dem motorischen Zentrum. Im Traum rennt die Person irgendwohin, zeigt körperliche Aktivität.
Es gibt auch prophetische Träume,
sagte das grünäugige Mädchen nachdenklich.
Prophetische Träume sind tatsächlich mit den höheren Zentren verbunden,
bemerkte der Meister.
Wenn das höhere intellektuelle oder emotionale Zentrum aktiviert ist, sehen wir ungewöhnliche, lebhafte Träume, die wir in der Regel lange in Erinnerung behalten. Nach einem solchen Traum sucht die Person dessen Bedeutung in einem Traumbuch und irgendwann erfüllt sich der Traum. Die Schwester eines jungen Mannes, der in unserer Schule studierte, träumte einmal vom Meister, bevor sie wusste, wer er war. Sie teilte ihrem Bruder das Gesehene mit und betonte, dass der ihr erschienene Mann sehr ungewöhnlich aussah. Nach einer genaueren Beschreibung, die sie gab, zeigte unser Schüler ihr ein Porträt des Meisters und überrascht bestätigte sie, dass sie im Traum genau ihn gesehen hatte. Später besuchte diese junge Frau den Ashram. Das ist ein Beispiel für einen prophetischen Traum, der mit einem höheren Zentrum verbunden ist. Wir sehen Bilder, die sich in der Zukunft erfüllen. Das sind gewissermaßen Hinweise, die uns von den Engeln selbst gesendet werden. Sie leiten uns auf den richtigen Weg und regulieren unsere Handlungen durch Träume.
Das Mädchen mit den klaren grünen Augen hatte ehrlich gesagt Angst vor prophetischen Träumen und der Gabe der Hellsichtigkeit. Es schien ihr besser, nicht im Voraus zu wissen, was vor ihr lag. Aber jetzt war diese Angst verflogen und stattdessen fühlte sie eine leichte Wehmut, weil ihr noch keine Nacht einen prophetischen Traum geschenkt hatte, möglicherweise gerade wegen dieser Angst. Ein solcher Traum könnte vieles klären.
Dann wäre das Leben einfacher,
dachte das Mädchen.
Ich würde genau wissen, wie ich in dieser oder jener Lebenssituation handeln sollte und würde mich nicht von zahlreichen Zweifeln quälen lassen.
Neben ihr auf einem weißen Teppich mit kunstvollen goldenen Mustern saß eine Frau mit einem hohen, straff nach hinten gezogenen Pferdeschwanz. Das Sonnenlicht, das auf ihr dunkelkastanienbraunes Haar fiel, verlieh ihm einen ausdrucksstarken Glanz. Ein ähnlicher Glanz funkelte in ihren weit geöffneten braunen Augen. Die Frau blickte den Meister an und hob die Hand, um ihm ihre Frage zu stellen. Als der Weise ihr mit einem warmen Blick das Wort erteilte, lächelte sie und begann zu sprechen.
Großer Hüter, verstehe ich es richtig? Alle Kulte basieren auf dem Kult des Ich? Wenn ein Mensch geboren wird, wird ihm der Grundsatz alles für sich selbst eingeimpft. Deshalb beginnt er einen konsumorientierten Lebensstil zu führen. Um jedoch die höheren Zentren zu manifestieren, benötigt man einen anderen Kult, dessen Ausdruck das Wort Geben ist. Das bedeutet, unser Kult ist der Kult des Dienens. Von unserem ersten Seminar an sind wir darauf eingestellt, zum Beispiel alten Menschen zu helfen und so weiter. Das heißt, wir verbreiten unser Licht nach außen. Die anderen Kulte dienen nur sich selbst. Ist das so?
Ja,
stimmte der Meister zu. Und in seinen klaren Augen spiegelte sich ebenfalls der Glanz des Abendrots.
Auf die eine oder andere Weise wird der Mensch als Egoist erzogen. Ständig wird er mit anderen verglichen. Schau, du hast eine schlechte Note bekommen, aber das Nachbarsmädchen hat eine 1. Oder du hast das nicht, aber andere haben es. Oder warum bist du so? Und sie oder er sind ganz anders. Letztendlich wird der Mensch zum Egoisten, weil er ständig an sich selbst denkt, auf seine eigene Persönlichkeit fixiert ist und dabei versucht, jemandem nachzueifern. Meistens entwickelt er ein falsches Selbstbild. So vieles wurde ihm eingeimpft und jetzt denkt er, er sei arm und unglücklich und nichts gelinge ihm. Sein Leben lang würde er schlechte Noten bekommen. Selbst in finanzieller Hinsicht möchte er sich nicht auf eine neue Stufe begeben, weil er glaubt, dass ihm das nicht entspricht. Er entwickelt ein solches Ich mit geringem Selbstwertgefühl, das ständig Mitleid mit sich selbst hat, in Groll lebt, starkes Ungerechtigkeitsgefühl erlebt und sich in Leiden quält. Durch diese Prägungen wird ein egoistischer, unglücklicher Mensch geformt. Oder zum Beispiel sagt eine Mutter ihrer Tochter, dass ihr Vater schlecht sei, weil er sie verlassen hat. Dieser negative, emotionale Zustand wird auf das Kind übertragen. Infolgedessen wird das Mädchen unglücklich, verschlossen und leidet ständig. Auch das ist ein Beispiel für eine falsche Beeinflussung.
Also sollten Eltern schon von Kindheit an dem Kind beibringen, anderen zu helfen, damit es nicht zum Egoisten wird?
fragte erneut die Schülerin mit den schönen kastanienbraunen Haaren.
Genau,
rief der Hüter aus, und seine Stimme hallte wie ein Echo durch das malerische Tal mit dem See.
Eltern sollten ihrem Kind besser Süßigkeiten geben und ihm vorschlagen, diese mit Freunden zu teilen. Das ist doch toll. Freu dich für deine Freunde. Sie essen die Süßigkeiten, die du ihnen gegeben hast. Genau mit diesem Ansatz befreit sich eine Person vom Egoismus, denn sie denkt nicht an sich selbst, konzentriert sich nicht auf ihre eigene Persönlichkeit, sondern darauf, dass sie etwas Gutes, Nützliches tut. In ihrem Bewusstsein herrscht die Einstellung: Tu Gutes, hilf der Oma, die Taschen zu tragen, führe den Opa über die Straße. Es ist so wunderbar, Menschen zu helfen. Wenn in einem Kind der Altruismus geweckt wird, dann wächst es zu einem normalen, mental gesunden Erwachsenen heran. Man muss die richtigen Gedanken kultivieren, sich nicht um sich selbst sorgen, sondern an die anderen denken, Licht ausstrahlen. Dann vergisst der Mensch die ihm in der Kindheit aufgezwungenen, verzerrten Prägungen. Ihm wird freudig und leicht, und letztendlich findet er das Glück.
Die Sonne, die wie eine große Frucht eines Orangenbaums aussah, schien sich zu überlegen, ob sie hinter den Horizont sinken sollte, und blieb am Himmel stehen, lauschend den weisen Worten des Meisters. Der Mann, der die ganze Zeit über den farbenprächtigen Himmel nicht aus den Augen gelassen hatte, wandte seinen Blick auf den Hüter und sprach:
Großer, damit ein Kult funktioniert, muss es ein Bild geben, das geschaffen wird und in das man sich entweder einfügt oder nicht. Christus sagte: Du sollst dir kein Bildnis machen. Bedeutet das, dass man auf dem spirituellen Weg völlig frei von jeglichen Kulten sein muss? Verstehe ich richtig, dass, wenn jemand wirklich religiös ist, er keine Idole oder Kulte haben sollte, sondern nur Gott an erster Stelle?
Ja,
bestätigte der Meister enthusiastisch die Vermutung des Mannes, dessen Augen vor lauter Sonnenbetrachtung zu Tränen begannen.
Mache dir kein Bildnis. Alle Formen sind vergänglich. Ein Stern brennt in der Krone der Welt nur unter dem Strahl des Lebens. Menschen erschaffen oft Kulte, imitieren etwas. Sie werden von bestimmten Bildern geleitet, aber letztendlich müssen sie sich von all dem befreien. Ramakrishna glaubte fest an die Göttin Kali und betete sie regelmäßig an. Ein anderer Yogi sagte ihm: Du hast bereits ein hohes spirituelles Niveau erreicht und solltest Parabrahman erkennen, aber du bist immer noch auf das Bild von Kali fixiert. Stelle dir also vor, dass das Bild der Göttin sich auflöst. Löse es im Raum auf, um das Höchste zu berühren. Ramakrishna folgte seinem Rat und begann sich vorzustellen, wie das Bild der Göttin in seiner Vorstellung schmolz. Auf diese Weise konnte der Yogi sich von dem begrenzenden Bild befreien und das Göttliche erkennen, wie es wirklich ist.
Der Mann dankte dem Meister für das neue Wissen und verstand, dass die spirituelle Kraft des Menschen grenzenlos ist. Wenn ein Mensch ein Bild erschaffen kann, dann kann er es auch zerstören. Er kann in die tiefen Geheimnisse des Seins eindringen. Er kann sich in die Sonne verwandeln und jenen leuchten, die nur die dunkle Seite des Lebens kennen. Wahrlich, die Kraft des Menschen liegt in seiner großen Fähigkeit zum Mitgefühl. Die letzte Frage stellte ein Mädchen in einem orangefarbenen Fransenpullover und einer zarten Perlenkette.
Meister,
sagte sie, und ihre Stimme klang wie ein Schluck frischer Luft, der die Natur und die klingenden Herzen der Menschen am beginnenden Abend belebte.
Gestern wurde mir klar, dass wir uns nicht davor fürchten sollten, Anstrengungen zu unternehmen, sondern davor, Gott nicht zu erreichen. Wenn wir ins Ashram kommen, stehen wir vor dem Kult der Faulheit, dem Kult des Egoismus. Und im Ashram müssen wir sie bekämpfen. Sind der Kult des Ego und der Kult der Faulheit nicht unsere Hauptgegner?
Ja, wir müssen unsere missliche Lage erkennen,
nickte der Weise und legte seine Hand auf die Brust.
Ich bin ein Egoist, der schwachen Überzeugungen und schädlichen Gewohnheiten anhängt, die meine Entwicklung behindern und mich daran hindern, etwas zu erreichen. Ich werde von Angst, Faulheit und dürftigen Gedanken geplagt. Meine Situation ist bedauernswert. Aber warum sollte ich so unwissend blind oder besser gesagt geblendet bleiben? Das muss tief verstanden werden. Schau, was die Gesellschaft aus mir machen wollte, diejenigen, die selbst noch nicht erleuchtet sind. Zu diesem Schluss gekommen, beginnt der Mensch wütend zu werden und es fällt ihm leichter zu atmen. Sofort spürt er einen Energiezufluss. Jetzt kann man etwas Helles, Gutes, Freundliches tun. Und sich so aufzuregen ist notwendig für jeden von uns. Sonst werden wir weiterhin negative Gewohnheiten und dumme, nutzlose Gedanken hegen, in einem erbärmlichen Zustand verharren und Misserfolge erleben. Alles wird uns aus den Händen fallen. Genau diese Wut wird uns helfen, unabhängig zu werden, uns viel Kraft geben und uns zu Schöpfern machen. Wir sollten öfter auf uns selbst wütend sein, unsere eigenen Schwächen, Mängel, Laster erkennen und durch die Kraft dieses belebenden Zorns schließlich davon befreien, um weiser und barmherziger zu werden. Jetzt, meine Lieben, denke ich, habt ihr verstanden, wie ihr euch verhalten sollt.
Alle Schüler nickten zufrieden mit den Köpfen, standen auf und verbeugten sich vor dem Meister, um ihm mit dieser Geste für die Hilfe zu danken, die er ihnen beim Überwinden der nächsten Etappe auf dem Weg der Erkenntnis geleistet hatte. Nach einiger Zeit wurden die Decken, deren Rolle in diesem tiefgründigen und unglaublich produktiven Gespräch recht bescheiden gewesen war, sorgfältig zusammengelegt und warteten nun auf eine neue Gelegenheit, ihren Besitzern zu dienen. Die Sonne, die den Lehren des Meisters gelauscht hatte, entschied, dass es auch für sie Zeit war, sich zur Ruhe zu begeben. Morgen würde sie wieder am Himmel erscheinen und die ganze Welt mit Licht erhellen. Und nur der See hatte es nicht eilig. Er glitzerte ruhig in der orangefarbenen Umhüllung, die den gesamten Raum eingehüllt hatte, und verabschiedete sich mit seinem Blick von den glücklichen Menschen, die entschlossen waren, Gutes zu tun. Hauptthesen 1. Jede existierende Religion und jeder existierende Kult ist mit einem bestimmten Zentrum verbunden. Zum Beispiel resultiert die Religion des Konsums aus dem instinktiven Zentrum, der Kult der Fortpflanzung aus dem sexuellen Zentrum, der Kult des Sports aus dem motorischen Zentrum und so weiter. 2. Wenn ein Mensch keine Achtsamkeit entwickelt, dann übernehmen die niedrigeren Zentren die Kontrolle über ihn. Nur unter der Bedingung einer vollständigen Kontrolle über seine Aufmerksamkeit kann er in das höhere emotionale Zentrum übergehen. 3. Träume sind eng mit den Zentren verbunden. Die Bilder, die im Traum durch die Vorstellungskraft erzeugt werden, illustrieren jene Szenarien, auf die sich die Aufmerksamkeit des Menschen hauptsächlich konzentriert. 4. Wenn ein Mensch unter Egoismus leidet, wird er immer unter der Herrschaft der niedrigeren Zentren stehen. Im Gegensatz dazu kann Altruismus einen Menschen in die höheren Zentren überführen.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen, dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.